Alle 2 Jahre wird das verkauft, dieses neue Landstrop, an einen Investor, der immer versucht, dort wieder mehr Geld und durch Verkauf noch mehr Geld rauszuholen und nichts reinsteckt in die Häuser. Und auch das war so eine Motivation und ist ja auch noch heute, dem etwas entgegenzusetzen. In der Regel arbeiten wir ja auch in Konkurrenz, bei Wettbewerben arbeiten gegeneinander. Und jeder von uns hätte wahrscheinlich auch dieses Projekt alleine machen können mit seinem Büro. Aber genau das wollten wir nicht. Wir wollten die Vielfalt zeigen und beweisen, dass Architekten sehr wohl erfolgreich zusammenarbeiten können.
Herzlich willkommen zur 42. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In dieser 7. Staffel geht es um Antworten auf die Wohnungsfrage. Mein Name ist Kerstin Kuhne-Katz und ich spreche mit Norbert Post, einer der 3 Projektleiter der Wohnsiedlung Landstroper Wohnhöfe, die derzeit von einer Gruppe von ArchitektInnen des BDA Dortmund-Hamm-Unna realisiert wird. Wir steigen ein ins Gespräch.
Ich begrüße Sie sehr herzlich im Podcast der Bundesarchitektenkammer, Norbert Post. Sie vertreten die Landstroper Wohnhöfe GbR in unserem Gespräch. Und zwar ist das ein Modellprojekt für qualitätsvollen und bezahlbaren Wohnungsbau, entwickelt von 12 Architekturbüros, die gemeinsam ein Quartier planen und realisieren. Ja, wir wollen mal über die politische Dimension auch sprechen, was dahinter steckt und darüber, warum dieses Projekt zeigt, dass qualitätsvoller Wohnungsbau auch ohne modulare Standardlösungen möglich ist. Die Idee entstand 2016 aus dem Anliegen der BDA-Gruppe, anhand einer konkreten Bauaufgabe nachzuweisen, dass geförderter Wohnungsbau hochwertig, zukunftsgerecht und bezahlbar realisierbar ist. So beschreiben Sie das auch auf Ihrer Seite. Was hat Sie damals motiviert, erstmal diese Frage nicht theoretisch, sondern anhand dieses realen Projekts sichtbar zu machen?
Ja, erstmal von mir aus auch und von den Kollegen vielen Dank für die Einladung in dieses Gespräch. Als Dortmunder Büro und Dortmunder Architekt haben wir so eine Aussage, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das ist der Fußballstadt begründet und das gilt eigentlich auch für uns als Architekten. Wir sagen, nur das gebaute Beispiel zählt. Es gibt Theorien genug, aber der Beweis muss einfach 1:1 stehen, anschaubar sein, bewohnbar sein, benutzbar sein. Nur das zählt am Ende wirklich für uns.
Wie ist das Projekt denn gestartet überhaupt? Wie haben Sie sich gefunden? 12 Büros. Und wann und wie sind Sie mit dem Entwickler zusammengekommen?
Gestartet sind wir ja schon 2016, weil wir als BDA-Kollegen, also im Bund Deutscher Architekten, immer zusammen diskutieren über Wohnprojekte, über die Stadtentwicklung. Wir versuchen zu beraten, die Stadt, die Bauträger in dieser Stadt, die Wohnungsunternehmen. Und wir kommentieren natürlich jedes Bauvorhaben und kommentieren auch jeden Wettbewerb und jedes Wettbewerbsergebnis. Insofern sind wir immer im Thema und gelten ein bisschen als Besserwisser in dieser Stadt, als BDA-Kollegen, weil wir irgendwo immer eine andere Vorstellung haben, andere Schwerpunkte setzen, Wettbewerbe fordern für bestimmte Bauaufgaben. Und insofern lag es natürlich sehr nah, dass die wir immer darüber reden und vor unserer Tür ansehen müssen, was passiert. Und meistens sind wir nicht besonders glücklich mit dem, was Bauträger oder große Wohnungsbaugesellschaften vor unserer Nase bauen, dass wir gesagt haben, wir bieten der Stadt an, dass wir als Kollegen vom BDA Dortmund Hamm-Unna, dass wir einen gemeinsamen Wettbewerb untereinander machen, dass wir die Option bekommen für ein kommunales Grundstück, an dem wir beweisen können, dass Kosten, Druck und guter Wohnungsbau sich nicht ausschließen und dass sozialer Wohnungsbau nicht schlechter im Stadtbild erscheinen muss als frei finanzierter Wohnungsbau. Das sind so die Grundlagen gewesen, mit denen wir zum Liegenschaftsamt, zum Planungsamt gegangen sind und zum Wohnungsamt und haben gesagt, lasst uns doch beweisen, wir glauben, dass wir es können und wir wollen das nicht immer nur theoretisch vortragen.
Die Stadt Dortmund stellte dann ein rund 1,1 Hektar großes Grundstück in einer 1960er Jahre Zeilenbausiedlung zur Verfügung. Wie sind Sie mit diesem Viertel oder mit diesem Quartier zurechtgekommen? Welche städtebauliche Chance lag in diesem vorhandenen Kontext und welche Probleme sollten dort auch konkret gelöst werden?
Wir haben uns ja erstmal vorgestellt, dass wir eine Grundstücksoption kriegen für ein sehr begehrtes Grundstück, am liebsten in der 1A-Lage, um zu beweisen, dass dort auch 1A-Architektur möglich ist. Jetzt war diese Grundstücksoption in einem Vorort, in einem relativ entfernten, für Dortmunder Verhältnisse entfernten Vorort, in einer Zeilenbausiedlung der 60er Jahre. Also alles andere als das, was man sich als Architekt vorstellt, als inspirierende Umgebung, als tolles Quartier, in dem man sich einbringen kann. Ja, es ist ein Stadtteil, wo wir feststellen, er ist sehr grün, er leidet nicht unter Vandalismus, es ist keine Großsiedlung mit all den Problemen, aber es ist städtebaulich halt keine Stadt, kein Quartier, sondern wirklich eine Siedlung mit einem einzigen Eigentümer, die seit 1960 nur äußerlich modernisiert ist und eben auch einen Wohnungsbestand hat, der dem Baualter geschuldet ist, und dass dieses Quartier, dieses Landstrop, das neue Landstrop genannt wird, keine eigene Mitte hat, sondern die Mitte von diesem Landstrop war eine Brache, die also mindestens 20 Jahre nicht bebaut war, aber auch keinen Bauherrn gefunden hat, keinen Interessenten gefunden hat. Also die Dortmunder Wohnungsbaugesellschaften,
die wollten das nicht.
Suchen händeringend alle nach Grundstücken, aber wollten dieses Grundstück nicht, weil sie gesagt haben, das ist in einer nicht so begehrten Wohnungslage, dass sich eine Investition zu lohnen schien.
Das heißt, es war schon so, dass sie erst ein bisschen enttäuscht waren und dann aber sich gedacht haben, so, das ist jetzt unser Grundstück und da machen wir jetzt was draus.
Ja, genau so war es. Also wir sind alle etwas sehr enttäuscht gewesen, dass wir genau das Grundstück kriegen, das was so als Ladenhüter galt vor der Stadt, und hat unser Denken natürlich total verändert und gesagt, was machen wir damit? Aber es wurde sehr schnell klar nach der Besichtigung, dass dies eine Herausforderung ist, eine 60er-Jahre-Siedlung, eine Zeilenbausiedlung, die für eine Zeche in der Gegend damals, die damals noch bestanden hat, ist für die gleiche Arbeiterschaft, also für das nah am Arbeitsplatz ausgebaut war, ausgerichtet war. Und jetzt diesen Ort, der zwar beliebt ist bei den Bewohnern, aber den wir als Architekten erstmal nicht so herausfordernd fanden, den etwas zu verändern mit einem kleinen Baustein, also einer neuen Quartiersmitte und mit ergänzenden Bauten, die ein Quartier braucht, die es heute dort nicht gibt. Also insofern haben wir diese Herausforderung gerne angenommen und haben gesagt, genau das ist eigentlich das, wenn sich da keiner dran traut, dann müssen wir als BDA-Kollegen zeigen, wie man es lösen kann.
Ja, das finde ich auch eigentlich ganz großartig, dass es dann ja noch mehr zeigt, was Architektinnen und Architekten leisten können, wenn sie eben sogar ein Grundstück aufwerten können, was niemand haben wollte. Ne? Das ist natürlich auch dann besonders gut, wenn das gelingt. Also geht es Ihnen heute gut damit und es läuft ja, also Fertigstellung, das ist noch in etwas weiterer Ferne. Das ist so, Rohbauten sind gerade fertig um den Dreh. Ne?
Ja, die Tiefgarage und der erste Rohbau, also der erste Hochpunkt, ist im Rohbau fertig. Aber es wird sicherlich 2 oder mehr Jahre dauern, bis es dann bezugsfertig ist.
Ja, ich wollte mal auf Ihren Vergleich, den Sie gezogen haben, das habe ich auch gelesen. Sie nennen als Vorbild die Weißenhofsiedlung in Stuttgart von 1927, die Vielfalt im Ensemble sichtbar gemacht hat und zentraler Teil der damaligen Ausstellung Die Wohnung war. Die Aufgabenstellung für die 17 teilnehmenden Architekten war, Wohnungen im Stil des neuen Bauens für den modernen Großstadtmenschen zu errichten. Welche Aufgabenstellung haben Sie sich jetzt gegeben?
Also manche sagen ja, wir haben sehr hoch gegriffen mit dem Vergleich, aber es ist relativ genau 100 Jahre her, dass die Weißenhof-Siedlung Architekten inspiriert hat, einen Beitrag zur Wohnungsfrage zu stellen. Und eigentlich sind wir heute wieder am gleichen Punkt, manche sagen immer noch am gleichen Punkt, dass die Wohnungsfrage gesellschaftlich keine gemeinsame Antwort hat. Also das erste Übereinstimmende zwischen der Weißenhof-Siedlung und den Lanstrupper Wohnhöfen ist natürlich die Zusammenarbeit der Architekten und der Architekturbüros. Also in der Regel arbeiten wir ja auch in Konkurrenz bei Wettbewerben, arbeiten gegeneinander und jeder von uns hätte wahrscheinlich auch dieses Projekt alleine machen können mit seinem Büro. Aber genau das wollten wir nicht. Wir wollten die Vielfalt zeigen und beweisen, dass Architekten sehr wohl erfolgreich zusammenarbeiten können. Also in der Weißenhof-Siedlung war ja, Sie haben es angesprochen, das Thema die Wohnung. Es ging auch um Bauweise, aber es ging auch um Einrichtung. Es ging um Hygiene, die in der Zeit tatsächlich neu zu organisieren war. Die Probleme oder die Aufgabenstellung ist heute etwas anders. Es geht immer noch um Vielfalt, aber es geht auch um das Miteinanderwohnen, um die gesellschaftliche Hygiene sozusagen, das Zusammenleben. Auch da ist die Vielfalt heute deutlich größer geworden als in den 30er Jahren. Unterschiedlichste Menschen. Und uns geht es auch um den Raum zwischen den Wohnungen. Also damals ging es eher um das Objekt, das einzelne Haus, die einzelne Wohnung. Und jetzt geht es um den Zusammenhalt und den Außenbereich. Also alles das, was nicht die Wohnung ist, aber ein Quartier, ein Wohlfühlen ausmacht. Also die Erschließung, die Wohnhöfe, die Freibereiche, das Kommen und Gehen in einer solchen Wohnung. Und trotzdem geht es auch natürlich um die Bauweise, um die Baukosten und das zusammenzubringen. Ich glaube, es ist uns gelungen, wenn man das jetzt schon beurteilen kann. Man kann es wahrscheinlich erst beurteilen, wenn es wirklich fertig ist. Aber die städtebaulichen Fragen, die Fragen des ruhenden Verkehrs, der Nachbarschaft, der Inklusion, alles das sind Aufgaben, die uns heute bewegen. Und deswegen glauben wir, dass wir dazu einen guten Beitrag liefern.
Wie ist es Ihnen denn gelungen, bezahlbaren Wohnungsbau hinzubekommen? Also ohne das vermeintliche Allheilmittel Modulbau und Serienbau, was natürlich Bauträger gerne sagen, dass man das dafür braucht und alles andere gar nicht mehr günstig passieren kann.
Das ist, glaube ich, die große Frage, aber gar nicht die große Kunst. Also die Trennung von Planungsleistung und Bauleistung ist natürlich der erste Schritt, zu sagen, lasst uns über die Idee nachdenken, über das, was wirklich nötig ist, was wir brauchen, wie es aussehen soll. Und dann in der zweiten Phase mit den beteiligten Firmen, dem Bauherrn, den Unternehmen zu schauen, mit welcher Art und Weise bekommen wir das einigermaßen wirtschaftlich gebaut. Also die Planungsqualität ging uns ja erstmal darum, die zu erreichen. Und wenn man das so ganz pauschal sagt, bei der Investition in ein Wohnprojekt, sind vielleicht die gestaltrelevanten, sozial relevanten Faktoren, die Planungskosten von 3% oder so eine Größenordnung. Die machen aber 80% der Qualität des Quartiers aus. Und wenn man die Phase dieser 3% sich sparen will, also das heißt an der Planung sparen will, an dem Wettbewerb, an der Diskussion, an den Workshops, und gleich an die Bauwirtschaft geht, an die Industrie, dann zahlt man im Grunde nicht weniger, sondern, wie wir glauben und wie es Erfahrungen zeigen, man zahlt sogar mehr für eine schlechtere Qualität, die eben nicht in all den städtebaulichen Dimensionen diskutiert ist.
Sie sagen, es wird teurer, wenn man billig baut, als wenn man sich einen Architekten nimmt und es gut plant und dann nachhaltig, auch sozial nachhaltig plant und baut.
Ich berufe mich da auf Untersuchungen der Architektenkammer, die das am Beispiel des Schulbaus verglichen haben, den Modulbau und die konventionell gebauten Schulen oder modernisierten Schulen. Und da ist tatsächlich das Ergebnis, also nicht bei einzelnen Projekten, sondern so im Schnitt vieler Projekte, dass der Modulbau schon bei der Herstellung rund 1000 Euro pro Quadratmeter teurer ist, also ganz erheblich teurer. Und wenn man sich die Lebensdauer und den nachhaltigen Wert eines Modulbaus für den Städtebau, für ein Quartier ausmalt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Modulbau in 100 Jahren, so wie viele andere Siedlungen, tolle historische Siedlungen, noch die gleiche Qualität hat, nochmal wieder modernisiert wird, neuen Bedürfnissen angepasst wird. Das heißt, Verfallszeit, die Alterung ist deutlich schneller und damit noch ein zweites Mal teurer als bei der Herstellung.
Sie kritisieren auch, dass man so eine Vereinheitlichung dadurch macht.
Um vielleicht ein Missverständnis auszuräumen, wir sind nicht gegen industrialisierte Bauweise über Bausysteme, die helfen, etwas effizienter und wirtschaftlicher zu machen. Ganz im Gegenteil, das haben wir hier auch angewendet. Ohne das hätte das Projekt nicht geklappt. Aber der Modulbau geht ja mit ganzen Raumeinheiten, die gestapelt und addiert werden, kann eigentlich nur wirklich auf die grüne Wiese gehen. So, er ist prädestiniert für ein großes, freies Feld, um sehr effizient, ich sag mal, despektierlich Container zu stapeln. So, überall da, wo es um Landschaft geht, Vielfalt geht, um regionale Besonderheiten, um Topografie, da ist der Modulbau eher an der Grenze und er führt, also wenn man das Beispiel der DDR-Plattenbauten, das kommt einem ja immer in den Sinn, führt eigentlich nicht zu einem Städtebau, führt nicht zu Identität, nicht zu einer Architektur oder zu einem Wohnprojekt, was geliebt wird und damit auch erhalten wird und gepflegt wird. Also das ist, glaube ich, das große Problem. Einzelne Modulprojekte sind kein Problem in der Stadt, glaube ich, aber das als Lösung der Wohnungsfrage zu sehen, das ist das große Risiko und da geht jede Identität verloren, jede städtebauliche Dimension.
Ja, die Landstrupper Wohnhöfe setzen mit 13 individuellen Gebäuden, verschiedenen Typologien und Wohnungsgrößen ein vielfältiges Konzept um. Welche Rolle spielt diese gestalterische und programmatische Vielfalt an diesem Ort für die Identität, für die soziale und ökologische Nachhaltigkeit und auch den langfristigen Wert eines Quartiers? Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, ein Quartier, das niemand wollte und jetzt kommt da ja ein ganz anderer Wert rein.
Im Augenblick ist der Stadtteil ja geprägt durch einen Wohnungstyp für eine gefühlt Standardfamilie der 60er Jahre. Was erstmal nichts Schlechtes ist und die Leute, die da aufgewachsen sind, haben uns auch gesagt, nein, es war sehr schön. Wir haben auch unsere Kindheit, unsere Jugend eigentlich in sehr schöner Erinnerung. Aber die Praxis ist auch, dass junge Menschen, junge Familien, die sich gründen, wegziehen müssen. Die würden gerne da wohnen, also die Umfragen nach der Zufriedenheit ist eine der Stadtteile mit der höchsten Wohnzufriedenheit tatsächlich, weil es soziale Nähe gibt, weil es Vereine gibt, ein Miteinander. Aber alle, die aus diesem Schema rausfallen, weil sie eine barrierefreie Wohnung brauchen, weil sie älter geworden sind, weil sie einen Aufzug brauchen im Haus oder eine größere Wohnung für eine mehrköpfige Familie, alle die müssen diesen Stadtteil verlassen. Das führt zu einer sozialen Verarmung, kann man fast sagen. Und uns ging es natürlich auch darum, diese Vielfalt nicht nur baulich, optisch wieder in das Quartier reinzuholen, sondern auch über die städtebaulichen Formen, also über räumliche Bildung von Gebäuden, die Zeilenbau so nicht hat. Und eben all das, was fehlt an Wohnungstypologie reinzubringen, also die Apartments, die WG-Wohnung, also alle unterschiedlichen Wohnungsgrößen mit unterschiedlichen Wohnbedürfnissen, also die Vielfalt. Es gibt offene Küchen, es gibt andere Modelle des Zusammenlebens, das alles in dieses Quartier reinzubringen. Ein Haus, was besonders auf gemeinschaftliches Wohnen ausgerichtet ist, sollte es geben. So das Miteinander mit gemeinsamer Infrastruktur, also gemeinsamen Quartiersräumen, alles das fehlt heute in Landstrop und
nicht nur dort.
Ja, fehlt überall. Und jetzt kann man sich das natürlich alleine überlegen. Aber ich glaube, gerade im Gegensatz zu Landstrop, alle zwei Jahre wird das verkauft, dieses neue Landstrop, an einen Investor fast rund um Europa, der immer versucht, dort wieder mehr Geld und durch Verkauf noch mehr Geld rauszuholen.
Und nichts wird entwickelt. Hm.
Genau, und nichts reinsteckt in die Häuser. Und auch das war so eine Motivation und ist sie auch noch heute, dem etwas entgegenzusetzen am gleichen Standort, der beliebt ist. Eine Vielfalt, eine Kleinteiligkeit. Wir hätten es auch gerne mit 13 Eigentümern gemacht oder 13 Bauherren. Das ist uns nicht gelungen, aber dadurch eben, dass wir 13 verschiedene Architekturen haben und Hausgrößen, ist, glaube ich, eine ganz andere Vielfalt da. Und wir zeigen, dass eben auch für den im sozialen Wohnungsbau, also zwei Drittel sind geförderte Wohnungen, also mit einer Mietpreisobergrenze, dass auch in diesem Rahmen man sich eine Wohnung aussuchen kann, dass man einen kleinen Garten dabei haben kann, unterschiedlichste Hausgemeinschaften und Hausgrößen. Also ich glaube, das hat auch einen ganz großen sozialen Effekt für den Stadtteil und ist nicht nur ein optisch hoffentlich gelungenes Projekt, was Vielfalt in der Architekturaussage zeigt, sondern auch in der Benutzung und in der Bewohnerschaft. Und wir gehen davon aus, dass ganz viele Menschen aus den Wohnungen, wo sie heute sich nicht mehr wohlfühlen oder nicht mehr ohne Aufzug so einfach reinkommen, dass die im Quartier umziehen, also quasi auf die andere Straßenseite und sagen, so jetzt ist es eigentlich das Leben viel angenehmer und wir haben eigentlich eine neue Qualität im Leben und das dürfte auch eine Auswirkung haben auf die Eigentümer dieser Siedlung, dieser Zeilenbausiedlung.
Das klingt nicht so renditeträchtig, wie man das eben sonst kennt, wenn gebaut wird. Wie haben Sie denn den Entwickler gefunden? Der kam ja erst später dazu. Da hatten Sie ja schon das Grundstück und sich überlegt, wir wollen zu 12 das machen.
Natürlich gibt es nicht so viele Menschen. Ich habe schon gesagt, die alle Dortmunder Wohnungsbauunternehmen, ob gemeinnützig oder Genossenschaften, haben abgelehnt, sich um diesen Stadtteil zu kümmern, obwohl sie sonst teilweise gute Projekte hier machen und gute Vermieter sind. Wir haben auch gedacht am Anfang, wir suchen uns einen Bauherrn, wir machen einen Wettbewerb und der Beste von uns realisiert das Projekt für diesen Investor. Der wurde aber nicht gefunden. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist auch viel besser, wir entwickeln erstmal die Idee alleine. Es gab auch keinen Bebauungsplan, keine Vorstellung der Stadt, was dort passieren sollte. Und wir haben ja alles das selber entwickelt. Wir haben uns ja 3,5 Jahre ungefähr einfach erstmal getroffen in unserer Freizeit, haben viel diskutiert, was kann man in diesem Stadtteil bauen, wie soll das weitergehen, wie kann man überhaupt eine Zeilenbausiedlung entwickeln und haben immer am Anfang 13 verschiedene städtebauliche Konzepte gehabt und haben dann nicht ausgewählt sofort, welchen nehmen wir, sondern wir haben die diskutiert, haben uns wieder zurückgezogen, haben die nochmal überarbeitet, haben dann eine innere kleine Jury gebildet, die dann eine engere Wahl gebildet hat, dann nochmal Kriterien für die Überarbeitung entwickelt und dann zusammen diesen städtebaulichen Rahmen diskutiert und der darf eben nicht so vielfältig sein wie die verschiedenen Meinungen der Architekten, sondern die, das muss wirklich ausdiskutiert sein und das muss
ein rundes Gesamtkonzept sein.
Also der städtebauliche Rahmen, der Rahmenplan quasi, der muss von allen getragen werden und wir haben dann diskutiert, was muss darin festgelegt werden und was ist flexibel. Also anders als bei einem B-Plan, wenn der vorgegeben wird, dann kommt man meistens nicht so mit zurecht. Und dann haben wir das Grundstück aufgeteilt in 13 Grundstücke so und haben uns zurückgezogen und jeder hat in diesem Rahmen ein Gebäude gemacht und wir haben dann Arbeitsmodelle gemacht, haben die zusammengefügt und geguckt, was wird das Ganze städtebaulich und passt das zusammen und wo sind die Ecken und Kanten. Und nachdem wir nach 3,5 Jahren dann ein großes Modell hatten, eine schöne Broschüre, die Mut gemacht hat, sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, haben erstmal auch die Bezirksvertretung und viele andere Gremien, der Gestaltungsbeirat, das Planungsamt, alle davon überzeugt. Das war aber nicht schwer, das ging ganz gut. Und dann haben wir einen Bauherrn, einen Investor gesucht. Das hat auch noch mal ein Jahr, glaube ich, gedauert, so mindestens, oder noch länger. Also das war eine große Mühe. Aber dann haben wir den richtigen Bauherrn für unser Projekt gefunden und nicht einen, der ganz andere Ideen hat und der mit dem quasi diesem Wettbewerbsergebnis, Workshop-Ergebnis nichts anfangen kann.
Ja, das wäre ja auch Wahnsinn. Also wenn Sie da schon 3 Jahre reingesteckt haben, das war ja auch eine Vorleistung, die Sie da gebracht haben. Das muss man ja auch sagen, das müssen Sie ja nebenher, Sie haben alle Büros, also neben Ihrem normalen Büroalltag ja auch laufen.
Ja, also daran, dass wir nicht mehr 13 sind, sondern 12, sehen Sie ja auch, dass es nicht jeder so lange durchhält und dass die Meinungsverschiedenheiten auch groß waren.
Wobei 12 von 13 finde ich aber schon ganz schön toll, dass das so gut geklappt hat. Ist jetzt nicht auseinandergefallen, nur einer.
Nee, da bin ich auch stolz. Also es hätte genau in der Zeit auch der ersten Planung dann mit dem Bauern hätte es schon einige Anlässe gegeben, auszuscheren und die Diskussionen und die Hoffnung war auch sehr unterschiedlich besetzt. Also die Resignation, das wird doch nie was, weil ja Corona dazwischen kam, die Baupreiskrise und alles das. Und dann durchzuhalten, brauchte schon ein bisschen Mühe und ein bisschen Diskussion. Aber ja, warum haben wir das geschafft? Also vielleicht war es auch das Ziel, das zu beweisen, dass Architekten so etwas können, dass sie zusammenhalten können. Und das ist uns gelungen, immer wieder in Sitzungen, wo wir uns gemeinsam auch Mut machen mussten, weil immer einer auch die Hoffnung hatte, am Ende wird es gut, wir müssen nur lang genug diskutieren und durchhalten. Und also, dass es jetzt tatsächlich gebaut wird und startet und dass wir einen Bauherrn, also nicht aus Dortmund gefunden haben, sondern von außerhalb, der wirklich gesagt hat, ich finde eure Idee gut. So, es ist ein großes Experiment, auch für mich, mit so vielen Kollegen ein Projekt zu bauen. Bin ich auch nicht so gewöhnt, aber wir bemühen uns immer, unterschiedlichste Typologien zu realisieren. Und insofern ist es mein Projekt und ich habe auch keine Angst vor gefördertem Wohnungsbau, sondern das ist mein Steckenpferd eigentlich. Und insofern haben wir da wirklich Verbündete gefunden und die Diskussion darum, wie man es denn umsetzt und mit welchen technischen Mitteln, die ging natürlich dann erst los und die Optimierung, auch die Preise einzuhalten, die Kosten einzuhalten, war dann nochmal ein zweiter Schritt. Aber das Ziel war gesetzt und war ja dann auch durch den Grundstücksverkauf in den städtebaulichen Vertrag eingeflossen. Von dem konnte keiner mehr so ganz zurück.
Der Entwickler, falls ich das jetzt auch noch Hörerinnen und Hörer fragen, wie ging das mit der Kommunikation? Er hat dann auch gesagt, er möchte eben 1 bis 3 Ansprechpartner, ne? Eine Stimme, die da spricht, dass er nicht mit 12 Architekturbüros diskutieren muss. Und ja, das Selbstverständnis von ArchitektInnen ist dann natürlich auch ja bisher vielleicht ein anderes gewesen. Also ich meine, Kollektivarbeit, Kooperation und oder Zusammenschlüsse von Büros, das wird ja meiner Beobachtung nach immer mehr. man rückt sozusagen ein bisschen weg von dieser, ich möchte meine individuelle Architektursprache hier durchsetzen. Ja, wie ging das den Gruppenmitgliedern, sich da zurückzunehmen vielleicht auch? Wie schwer ist das gefallen?
Ja, das ist schon, ist auch mit Schmerzen verbunden. Aber es war allen sehr schnell klar, dass sich der Aufwand auch für jeden Einzelnen natürlich nochmal vervielfachen würde, wenn wir nicht erst eine abgestimmte Meinung in der Gruppe finden und dann eine kleine Gruppe, eine Projektleitungsgruppe mit dem Bauherrn kommuniziert und die Entscheidungen trifft. Also das, die Idee kommt ja eigentlich aus den Baugemeinschaften, aus dem gemeinschaftlichen Bauen von Häusern. Wir machen das sehr viel in unserer beruflichen Praxis.
Und nur insofern, haben Sie die Seite quasi gewechselt.
Genau, ja. Genau. Insofern war es dann mal anders, das mit Architekten zu machen. Und ich würde sagen, es ist nicht leichter, aber es ist zumindest bis heute gelungen. Und auch für den Bauherrn war es ein Experiment. Ich glaube, das macht erstmal nicht jeder Bauherr. Deswegen haben wir auch alle durchgehalten, weil wir gesagt haben, wir haben einen Verbündeten, der das Modell schätzt. Und jetzt müssen wir auch zeigen, dass wir damit umgehen können und dass nicht jeder in seine Richtung gehen kann. Dass wir die Synergien nutzen, auch bei der Realisierung, bei der Haustechnik, bei der Installation, bei der Bauweise, natürlich später auch bei den Handwerkern, dass die alle ein Projekt haben und dass nicht jeder mit einem anderen Statiker arbeiten kann, ist natürlich auch eine große Erleichterung und Vereinfachung. Und ja, ich glaube, das war das Konzept. Wir bauen ja auch in einem System, tatsächlich in diesem Fall sogar mit Leichtbeton-Fertigteilen, die aber alle individuell nach diesem Entwurf in der Fabrik gebaut werden, mit allen Öffnungen, mit Installationen versehen wird, sodass die Bauweise sehr rationell wirkt und fast wie aus einer Hand und trotzdem mit 13 unterschiedlichen Handschriften. So.
Ja, das Land NRW hat 2022 eine außerordentliche Förderung im Rahmen der Quartiersförderung beschlossen. Welche politischen Entscheidungen waren denn entscheidend dafür, dass dieses Projekt überhaupt realisiert werden konnte? Gerade weil kurz vorher oder beziehungsweise genau um 22 herum stiegen ja auch die Baukosten und der Finanzierungsdruck massiv. Also der Investor hat einmal festgehalten und die Stadt hat gefördert. Was ist Ihre Erfahrung jetzt? Was braucht es genau für politische Instrumente, damit solche Ansprüche eben auch umgesetzt werden können und nicht vom Markt weggefegt werden?
Ja, eine gute Frage. Also einmal gibt es ja in Nordrhein-Westfalen tatsächlich einen besonderen Fördertopf im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus für experimentellen Wohnungsbau. Das gibt es schon länger. Insbesondere profitieren wir tatsächlich auch von diesem Topf mit allen gemeinschaftlichen Wohnprojekten, jungen Genossenschaften und gemeinschaftlichen Wohnprojekten, die eine besondere Förderung kriegen aus diesem Topf, weil sie sonst wahrscheinlich in der Welt untergingen. Und in dem Falle geht es ja auch um Themen, also politisch um Themen wie nicht nur für das gemeinschaftliche Wohnen, sondern das Wohnen für Jung und Alt, also das Miteinander, die Inklusion sind alles Themen, die in der Regel ja im Wohnungsbau zu kurz kommen. Eine soziale Infrastruktur wie Quartiersräume. Und wir haben das alles eingebracht in dieses Projekt und konnten damit dann tatsächlich sagen, also wir bereichern das Quartier, den ganzen Stadtteil und dieses Projekt hat nicht nur eine positive Wirkung so für sich selbst, sondern hat eine Ausstrahlung auf dieses ganze Landstrop, auf einen Stadtteil, der seit 1960 nicht mehr baulich beachtet ist, bis auf so an den Rändern sind Einfamilienhäuser gebaut worden, aber im Mietwohnungsbau, qualitätvollen Mietwohnungsbau ist dort nichts mehr passiert. Und das hat dazu geführt, dass das Land gesagt hat, ja, das ist ein besonderes Projekt, das zeigt ein anderes Vorgehen, das zeigt, wie geht man eigentlich mit Bestand um, mit alten Siedlungen und wie kann man daran anknüpfen, und haben das als ein Modellprojekt angesehen und deswegen besonders gefördert.
Also das ist ja auch nochmal ein super Hinweis auch für Kolleginnen und Kollegen, sucht Unterstützung. Und Unterstützung bekommt man, wenn man erstmal was ausarbeitet und sagt, so kann es gehen. Was haltet ihr davon? Und dann braucht man Unterstützung aus verschiedenen Richtungen vielleicht auch, ne?
Ja, ein ganz wichtiger Baustein war natürlich die Grundstücksoption der Stadt. Ohne die hätten wir das gar nicht tun können. Auf dem freien Grundstücksmarkt kann man nicht experimentieren, da muss man nur schnell sein und das höchste Gebot abgeben. Und überall da, wo sozusagen auch, also das war ja auch ein bestimmtes Vertrauen der Stadt, zu sagen, wir geben dieser Architektengruppe mal für ein paar Jahre ein Grundstück und dann können sie versuchen, ob sie das hinkriegen, ob sie einen Bauherrn finden. Aber das war ein ganz starker Begründung oder ganz starker Motor.
Ja.
Für den Staat. So. Und natürlich, dass man eine Gruppe hat von Architekten in dem Fall, die nicht sagen, wo können wir gerade die höchste Rendite machen, sondern sagen, wir fühlen uns als BDA-Architekten dem Gemeinwohl verpflichtet. Ja. Das haben wir auch in unserer Satzung stehen. Wir trennen Bauleistung und Planungsleistung und kümmern uns um gute gesellschaftlich verträgliche Architektur und Bauweisen. Und insofern, ja, hat das eben zueinander gepasst, ne? Die Interessen der Stadt, des Landes, aber eben auch aller politischen Gremien drumherum, die festgestellt haben, nachdem das Konzept fest war, sie hätten es nie beschreiben können so oder planen können. Sie hätten auch keine Ausschreibung für einen Wettbewerb so formulieren können. Das hätten wir, glaube ich, vorher auch nicht gekonnt, sondern durch diese zahlreichen Workshops und Analyse des Ortes haben wir etwas entwickelt, dem alle sagen konnten, ja, also je schneller ihr damit anfangt, desto besser ist es für das Quartier.
Die Landstropper Wohnhöfe gelten dementsprechend auch als Vorzeigeprojekt. Also zumindest haben Medien darüber berichtet. Ich verlinke dann auch, was ich so entdeckt habe in den Shownotes, wer sich da noch mehr mit beschäftigen möchte. Ja, weil Vielfalt, Identität und Nachhaltigkeit im geförderten Wohnungsbau hier sichtbar werden. Was muss passieren? Also wir haben ja jetzt schon die Bodenpreise angesprochen und dieses eigentlich kann man sowas gar nicht machen, wenn nicht gerade irgendwo ein Grundstück über ist, das die Stadt abtreten kann. Nichtsdestotrotz, was kann man denn ableiten? Was muss passieren, damit diese Qualitäten eben nicht nur ein Modell bleiben, sondern in der Breite umgesetzt werden können?
Ja, also das, Sie haben es schon angesprochen, die Verknappung sind die Grundstücke. So, und viele Kommunen, die ein Grundstück haben, verkaufen das genau wie ein Betriebswirt nach dem Höchstpreisgebot. Und die Grundregel ist zu sagen, eine Bebauung muss nach bester Qualität erfolgen und der Grundstückspreis muss fest sein. Also Konzeptvergabe, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz großes, wichtiger Baustein, sich mit den Qualitäten für die Stadt auseinanderzusetzen und weniger mit dem Baupreis. Das heißt nicht, dass die unbedingt subventioniert sein müssen, aber alle zum gleichen Preis anbieten können.
Und das wäre jetzt sozusagen eher ein Appell an Verwaltung und Stadt, ne?
Genau, ja. Also gute Projekte finden in der Regel statt auf kommunalen Grundstücken. Und die Kommune hat ja auch Macht in der Hand. Und es gibt zwei Machtfaktoren, also den Grundstückszugang, aber auch den Zugang zur Wohnungsbauförderung. Heute sind im Augenblick kaum Wohnungsbau also realistisch möglich, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, ohne die Förderung. Ja. Und alle Bauinteressierten sagen, die Förderung hilft auch den frei finanzierten Wohnungsbau dort mit zu realisieren überall. Und insofern denke ich, dass der Zugang zur Wohnungsbevölkerung auch an Qualitäten gekoppelt werden muss. Das heißt, es gibt ja eine viel, viel höhere Nachfrage nach Wohnungsbauförderung, als Fördermittel da sind. Und wenn man diese wenigen oder begrenzten Fördermittel nach Qualitätsgesichtspunkten vergibt und nicht nach Reihenfolge der Bewerbung, wäre uns, glaube ich, auch schon ganz viel geholfen.
Ja. Also mir ist auch aufgefallen, dass diese Eigeninitiative, die ist schon was ganz Besonderes. Da entsteht dann auch meistens was, was wirklich einen Mehrwert bringt für diesen Ort. Und der wird sich auch wirtschaftlich bemerkbar machen. Da bin ich ganz sicher, dass die Verwaltung und die Kommunen auch wirtschaftlich was davon haben, wenn das interessant ist, wenn das Leute auch anzieht, weil es eben wirklich, ja, liebevoll vielleicht sogar gemacht ist und interessant ist, baukulturell.
Ja, wir haben die Erfahrung im Kleinen bei Baugemeinschaften gesammelt und viele Kollegen tun das Land auf, Land ab. Und es entstehen überall Projekte, die wirklich geliebt werden, wo die Kinder nach einem halben Jahr, wenn sie da einziehen, schon sagen, hier ziehen wir nie wieder aus, weil es ein Stück Heimat geworden ist. Und ich glaube, die Chance der örtlichen Berufsgruppe mal das Vertrauen zu schenken und zu sagen, so, wenn ihr immer sagt, ihr wisst alles besser, dann beweist es doch mal. Und ich glaube, das setzt noch mal eine Menge mehr Energie und Kräfte frei. Vielleicht kann man es nicht immer und überall machen, aber man kann gute Experimente, gute Projekte damit in die Welt setzen und daraus lernen. Und das hoffe ich ja hier auch, dass sich ganz viele Menschen das Projekt angucken werden, daraus lernen werden, sowohl Fachpublikum, Politiker, Bewohner, und sehen, dass man mit Stadt und mit Wohnungsmangel anders umgehen kann, als wir das kennen, als es die Industrie uns glauben macht.
Also Fertigstellung 2027. Man kann es auf der Website Landstrupper Wohnhöfe, ich verlinke das in den Shownotes, nachverfolgen. Und an dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank, Norbert Post, für Ihre Zeit und für das Interview.
Ja, ich bedanke mich auch für die Chance, damit an eine größere Öffentlichkeit zu gehen.
Das war die 42. Episode des BAK-Podcasts Architektur statt Planung und das Ende der 7. Staffel. Wir melden uns im Frühjahr mit der 8. Staffel und einem neuen Thema zurück und wünschen bis dahin eine gute Zeit. Ein Rückblick bzw. ein Zurückhören in die 6 vorherigen Staffeln und natürlich die aktuelle ist auf der BAK-Website und auf allen Podcast-Kanälen möglich. Alle Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.